Herzlich willkommen zum GenAI-Special des IT-Tacheles-Podcasts von Adesso. Normalerweise sprechen wir hier über GenAI-Anwendungsfälle in Unternehmen, was Unternehmen damit rausholen können. Aber heute soll es mal um ein Zukunftsthema gehen, nämlich wenn die Welt mehr und mehr agentisch wird, wie werden wir denn dann zukünftig in hybriden Teams führen und mit Agenten gemeinsam arbeiten? Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns auch ganz kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann, bin bei Adesso im Vorstand unter anderem für das Thema künstliche Intelligenz zuständig. Und bei mir ist Professorin Jasmin Weiß. Jasmin, vielleicht magst du ein bisschen was über dich selber erzählen, wer du bist und zu was du so forschst.
Genau, ich bin Jasmin Weiß. Ich bin Professorin an der Technischen Hochschule Nürnberg und forsche an dem, was du dann in den Unternehmen implementierst.
Das ist eine gute Kombo.
Genau, nämlich an künstlicher Intelligenz und ihre Auswirkungen auf menschliche Arbeit, auf unsere Jobs, Anforderungsprofile und die Art und Weise, wie wir in gemischten Mensch-Maschine-Teams arbeiten. Ich habe ganz bewusst eine hybride Karriere gewählt. Das heißt, ich komme ähnlich wie du aus der Praxis und habe zusätzlich eine Professur angenommen, weil ich ehrlich gesagt nicht so eine Professorin im Elfenbeinturm sein wollte, die vor sich hin forscht und keine Ahnung davon hat, was in der Praxis passiert. Ich bin im Industrial Advisory Board von Accenture. Ich bin im Aufsichtsrat von United Internet. Und ich berate einige Unternehmen bei der KI-Transformation und was es für die Belegschaften bedeutet.
Ja, wunderbar. Spannende Karriere. Glückwunsch auch dazu. Fangen wir vielleicht einmal nochmal mit was an, was wir ja kennengelernt haben, als wir so einen ersten, ich sag mal, Kennenlerntermin virtuell hatten. Da war deine Tochter gerade auf dem Weg zum Tennisturnier. Ich habe meinen Sohn noch abends quasi aus dem Fußballtraining abgeholt. Und so ein bisschen ist das ja auch ein Thema, was uns da umtreibt, oder? Also wir sind Eltern von jungen Kindern, diese Unsicherheit, die das, ich sag mal, mit sich bringt und auch die Frage, was bedeutet das für unsere Kinder, wenn jetzt KI mehr und mehr Arbeitsthemen übernimmt, wohin sollten die sich orientieren? Ich finde, das ist wahrscheinlich ein Thema, das alle da draußen interessiert. Wie stehst du dazu? Was sollte man da den Leuten mit auf den Weg geben bei der Berufswahl der Kinder?
Ja, das ist tatsächlich nicht leicht. Wir beide haben ja berufliche Rollen, wo wir, und das ist ja auch was wahnsinnig Schönes, wir können die KI-Transformation wirklich mitgestalten, ganz aktiv mitgestalten. Und gleichzeitig schaffen wir damit die Grundlagen für eine Arbeitswelt, in die unsere Kinder einmal hineinwachsen werden. Sind deine ja also ähnlich klein wie meine. Und wir wissen ja aus diversen Studien, unter anderem vom World Economic Forum, dass die Kinder, die jetzt mit der Schule beginnen, dein Sohn zum Beispiel jetzt ab Sommer, dass 65% der Kinder, die jetzt mit der Schule beginnen, einmal in Jobs arbeiten werden, für die wir heute noch nicht einmal eine Jobbezeichnung haben. Also wir wissen noch nicht einmal, was auf sie zukommt. Und gleichzeitig haben wir alle als wohlmeinende Eltern, als liebende Eltern den Anspruch, unsere Kinder bestmöglich auf diese Welt, die sich gerade völlig verändert und auf einen Arbeitsmarkt, für den es eigentlich keine Vorbilder gibt, vorzubereiten. Und das ist natürlich eine Herausforderung, aber wir können was tun. Und ich würde mich freuen, wenn wir nachher noch über das Skill Stack of the Future sprechen. Yeah. Weil ich glaube, es treibt sehr viele von uns um in unserer Rolle als Führungskräfte. Wie bereitest du Belegschaften auf eine veränderte Arbeitswelt vor? Und natürlich, was soll ich denn eigentlich noch meinen Kindern raten und was kann ich fördern, frühkindlich sogar schon fördern, damit sie auf diese Welt, wo KI-Assistenten, KI-Agenten, KI-Avatare völlig selbstverständlich werden? Also wie bereiten
wir? Ich glaube auch, das geht nicht mehr weg. Ne?
Nee, das geht nicht mehr weg.
Ja, ja, genau.
Hast du schon einen Avatar?
Ein Avatar, tatsächlich haben wir vor knapp 2 Jahren haben wir mal einen gebaut, mit der Idee, dann auch tatsächlich so Videos schneller produzieren zu können, aber fairerweise muss ich sagen, damals war die Qualität nicht gut genug, weshalb wir das wieder aufgegeben haben. Wenn wir wirklich, wir machen das manchmal zum Beispiel auch für Pitches bei Kunden oder Videobotschaften an die Belegschaft, da ist mir das Thema, dass das dann authentisch ist, schon sehr, sehr wichtig. Aber was wir machen, ist sowas dann auch mal zu übersetzen in die Landessprachen unserer Adessi, wie wir sagen, die dann in Ungarn, Indien, na gut, da ist das Englisch, das könnten wir auch selber noch, aber in Finnisch fällt es mir schwer. Das kriegen wir dann damit eben dann auch hin, dass ein Video dann zumindest übersetzt wird.
Ich arbeite ab diesem Semester auch mit meinem KI-Avatar in den Vorlesungen und bin sehr, sehr gespannt, wie die Studierenden darauf reagieren werden, wenn wir so im Team zusammen Vorlesungen halten. Ich selbst und mein KI-Avatar, der auch agentisch arbeitet, also der auch durchaus sehr gute Konversationen führen kann. Ich bin sehr gespannt, wie das wirkt. Ich werde dir berichten.
Ja, ich bin echt gespannt. Ja. Also tatsächlich echt einen eigenen Agent mit dem Vorlesungsstoff quasi trainiert und dann im Einsatz das den Agenten beizubringen, den Agenten, den Studenten wollte ich natürlich sagen. Genau. Das ist schon passiert, ne?
Also, KI-Agenten haben wir schon. Ich habe auch schon Talking Textbooks in der Vorlesung. Das heißt, die Studierenden arbeiten zum Beispiel in der Vorbereitung für die Klausuren. Also ich habe keine Lust, um 23 Uhr irgendwie E-Mails oder einen Anruf zu kriegen. Wie war das denn eigentlich nochmal? Aber sie können gerne mit den KI-Agenten für die Prüfungen, für die Klausuren üben. Also das steht schon zur Verfügung. Und wir führen tatsächlich dieses Semester einen KI-Avatar ein, der mit mir im Team Vorlesungen hält.
Bin ich stark, bin ich echt gespannt. Ja. Vielleicht darf ich ja mal hospitieren.
Ja, komm mal vorbei.
Ja, und dann nochmal kurz zurück zu den Kindern. Ich habe ja immer die letzten 10 Jahre sowas gesagt, in etwa wie, wenn man sicher gehen möchte, dass die Kinder zukünftig mal arbeitslos werden, dann hält man sie möglichst weit weg von IT. Habe ich immer gesagt, weil ich fand wirklich so ein Kernskill wirklich wahr. Und jetzt, wo aber die Wissensarbeit so bedroht ist, glaubst du, ist das noch einer der Kernskills? Gehört das noch zum Skillstack of the Future?
Also zum Skillstack of the Future gehören mehrere verschiedene Kompetenzen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir uns dort absichern, weil keiner weiß von uns, wie der Arbeitsmarkt genau aussehen wird, wenn unsere Kiddies in 20 Jahren mal auf den Arbeitsmarkt kommen. Heute früh habe ich auf LinkedIn gepostet, also hedge your skill bet, ja, also setz eben nicht alles auf ein Pferd, sondern schau, dass du dich absicherst durch Diversifikation deiner Fähigkeiten. Und es geht nicht nur für Kinder, es geht für Erwachsene ganz genauso. Und vor allem wissen wir ja auch, dass Kompetenzen vor allem dann ihren Wert entfalten, wenn sie miteinander kombiniert werden. Ich bin absolut davon überzeugt, dass warme Fähigkeiten, Sozialkompetenzen, am schwersten zu automatisieren sind. Also insofern, glaube ich, tun wir Gutes daran, wenn wir unseren Kindern beibringen, wie sie richtig gute Menschen sind. Meine jüngste Tochter besucht hier im Münchner Süden die International Preschool und die hatten gerade so ein wunderbares Projekt, wo sie Acts of Unexpected Human Kindness geübt haben. Also nicht nur Höflichkeit, sondern wie erkennst du Bedürfnisse der Menschen um dich herum, bevor sie eigentlich ausgesprochen werden? Und wie kannst du mit einem außerordentlichen Maß an Human Kindness, also an Freundlichkeit, an Aufmerksamkeit, an Zugewandtheit, auch an Warmherzigkeit darauf reagieren? Wie bist du ein richtig guter Mensch mit einem ethischen Kompass? Jemand, der Verantwortung trägt, jemand, der Empathie für sich selbst, aber für dein Gegenüber auch hat. Also ich glaube, all diese Fähigkeiten, die verlieren nicht im KI-Zeitalter an Wert, sondern die gewinnen an Wert. Also das gehört zum Skillstack dazu, diese sozialen Kompetenzen, dann technologische Kompetenzen. Wie du vorhin so schön gesagt hast, geht ja nicht weg. Es wird ganz selbstverständlich. Das heißt, technologische Kompetenzen gehören auch dazu. Und dann die wichtigste Fähigkeit überhaupt, Lernfähigkeit. Also das Lernen zu lernen. Und wenn wir das schon mit unseren Kids trainieren, da liegen wir auch, also egal, was jetzt noch an Veränderung kommt, aber das werden wir benötigen. Also dieses Skillstack, absolute, also radikale Anpassungsfähigkeit und Bereitschaft, Lernfähigkeit, technologische Kompetenzen, soziale Kompetenzen, das ist aus meiner Sicht.
Jetzt hast du den Eltern da draußen aber den Rucksack voll gemacht, oder?
Ja,
aber freundliche, empathische Kinder, anpassungsfähig, technisch gebildet. Aber wahrscheinlich hast du recht, ne? Das sind die Key Features, die wir demnächst brauchen werden. Und ich glaube auch, in der Empathie liegt viel, weil immer dann, wenn Dinge, die automatisierbar sind, automatisiert werden, bleibt am Ende die Menschlichkeit im Prozess.
So ist das. Und guck mal, wie wir beide uns kennengelernt hast. Ne? Du kamst gerade vom Fußballtraining von deinem Sohn. Ich habe meine Tochter auf ihr Tennisturnier begleitet. Wir haben ja alle mehrdimensionale Rollen in unserem Arbeitsalltag. Und hatten wir auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, wie managen wir das so als Führungskräfte, die viel Verantwortung tragen, auch eine anspruchsvolle berufliche Rolle haben, plus dass wir die wichtigste und auch die schönste Rolle im Leben, nämlich Eltern sein, sehr ernst nehmen. Und da macht ihr das ähnlich wie wir. Wir delegieren einfach viel im Haushalt. Also ich koche nicht, darüber sind meine Kinder auch ganz froh, dass ich das nicht selber mache. Ich mache den Garten nicht, ne? Ich muss nicht selber sauber machen, mich nicht um die Wäsche kümmern. Und das spielt für die Kinder aber auch gar keine Rolle, wer das gemacht hat. Es ist dann einfach gemacht und ist hoffentlich auch gut gemacht. Aber das frisst nicht meine wertvolle Zeit. Aber ich stehe auf einem Tennisturnier und feuere an. Ich bin nachher hier nach dem Podcast im Reitstall. Ich trockne Tränchen, ich lese selber vor und ich fliege abends immer nach Hause, dass ich zu Hause bin und Kinder im Idealfall ins Bett bringen kann. Und das ist der Unterschied, weil das sind warme Tätigkeiten und da macht es für meine Kinder einen großen Unterschied, ob ich das selber mache, ob die Eltern das machen oder ob das delegiert wird. Und sehr, sehr ähnlich verhält es sich jetzt in unserer Arbeitswelt mit den neuen digitalen Kollegen, die wir bekommen haben. Wir haben jetzt smarte KI-Assistenten, wir haben autonom agierende KI-Agenten und auch hier müssen wir uns die Frage stellen, wo macht es intern im Unternehmen und eben auch hinsichtlich unserer Kunden einen großen Unterschied, dass sich ein Mensch darum gekümmert hat? Und welche Tätigkeiten kann man aber auch sehr, sehr gut an Technologie delegieren und dies mit hoher Präzision und ohne Ermüdungspotenzial ausführen lassen? Und diese Fragen müssen wir uns jetzt mehr und mehr auch in der Arbeitswelt stellen.
Mhm. Ja, das kaufe ich sofort. Wenn wir nochmal einmal an den Anfang zurückgehen. Du hast jetzt gesagt, die Agenten sind schon da. In der unternehmerischen Praxis kann ich berichten, da sind viele Kunden noch dabei, ihre XYZ-GPT-Lösung, dass ich suchen und fragen kann, auszurollen. Also so ganz angekommen sind sie noch nicht, aber wir arbeiten dran. Aber vielleicht nochmal so einmal, was kann ich denn mir überhaupt unter so einem KI-Agenten als Kollege oder Kollegin, vielleicht sind die auch weiblich, denn vorstellen?
Weil du das gerade gesagt hast, vielleicht sind die Agenten auch weiblich. Ich finde es jetzt eigentlich ganz schön, dass die Assistenten männlich geworden sind.
Oder so, genau.
In unserer Sprache. Ja, vielleicht nochmal den Unterschied. Ich meine, du und ich, wir wissen das, aber ich sage das nochmal. Was ist ein KI-Assistent? Ein KI-Assistent ist eine reaktive KI-Lösung. Das heißt, ich kann mich mit einer Anfrage an meinen KI-Assistenten wenden und ich bekomme eine hoffentlich gut aufbereitete Antwort. Ne? Auf einen Prompt folgt dann ein Ergebnis. Bei KI-Agenten verhält es sich anders. Deswegen können wir jetzt Agentic AI, agentische KI-Systeme, durchaus als nächste Stufe der Digitalisierung, der KI-Transformation sehen, die jetzt gezündet worden ist, weil wir es mit autonom agierenden KI-Lösungen zu tun haben, die im Rahmen von Leitplanken, die wir Menschen setzen, ganze Workflows und damit auch Tätigkeiten ausführen können, ohne dass wir Menschen jedes Mal aufs Neue eine Eingabe machen können. Und das ist wirklich ein großer Unterschied, weil sie dann viel eigenständiger agieren können. Was siehst du denn bei deinen Kunden? Also in welchen Bereichen, wir reden ja immer ganz gerne davon, dass man erstmal so in Bereichen, wo das Risiko noch geringer ist, ja, ja. Dass die Agenten dort Entscheidungen treffen. In welchen Bereichen unterstützt ihr denn gerade am meisten eure Kunden beim Einsatz von KI-Agenten?
Ja, das ist so ein bisschen eine Kaskade. Also das klassischste Szenario ist natürlich Kundenservice. Ne? Also jemand ruft an, hat eine Beschwerde, hat ein Thema, will irgendwie die Hilfe haben. Das ist auch naheliegend, ne? Weil ich das auch nicht so gut skalieren kann. Wenn ich jetzt irgendwie bei der Bahn bin, der Zug fällt aus, dann rufen halt 300 Leute oder 1500 Leute, wie viel auch immer in dem Zug drin sitzen, genau in der Sekunde an. Selbe gilt, wenn am Flughafen Flug ausfällt. Das kriege ich nur über solche Lösungen skaliert und dann ist auch die Akzeptanz sehr hoch von Kunden. Ne? Das sehen wir so als wirklich den, wie soll ich sagen, den allerersten Anwendungsfall, wo wir noch große Zurückhaltung sehen, ist tatsächlich in der Mikroproduktivität. Also dort, wo klassische Wissensarbeit passiert und dann einfach die Daten zu verwenden und daraus, ich sag mal, Ad-hoc-Analysen zu machen, die Profitabilitätsanalyse, was früher Tage gedauert hat, in Minuten zu erledigen. Da sehen wir, ich sag mal, noch einen ordentlichen Hemmschuh, vor allem auch getriggert durch das Thema Betriebsräte, EU-AI-Act, regulatorische Compliance, Datenschutz, Datensouveränität. Die Liste kann man lang machen. Und da gibt es wenige, die schon, ich sag mal, die Betriebsvereinbarung so geschlossen haben, dass das End-to-End funktioniert. Und wo es keine Betriebsvereinbarung gibt, fehlt manchmal dann auch der unternehmerische Mut vielleicht ein bisschen.
Ich hatte neulich mal die These gehört, da bin ich mal gespannt, was du darüber denkst, dass Führungskräfte, die jetzt Verantwortung tragen für die KI-Transformation, entweder die Möglichkeit haben, zu schnell zu sein und zu früh auf etwas aufzuspringen, wie zum Beispiel Agentic, was noch in den Kinderschuhen steckt und vielleicht noch Kinderkrankheiten hat, oder zu spät dran zu sein und dann einen Trend zu verschlafen. Mhm. Und dazwischen
gibt's mich.
Wie siehst du das?
Also ich bin da sehr optimistisch, muss ich sagen. Und ich persönlich glaube, man kann im Moment kaum noch zu früh dran sein. Vor 2-3 Jahren hat man viel Geld in, ich sag mal, Lösungen investiert, die dann eben sehr reaktiv waren. Aber jetzt die Lösungen, die da sind, die sind massiv und viel schneller und besser als das, was wir noch vor 6 Monaten gesehen haben. Was uns bei Adesso natürlich umtreibt, ist, wir haben 4000 Software-Ingenieure und Ingenieurinnen, die sich wirklich dem Thema, wie erstelle ich Software in allen Phasen des Prozesses damit beschäftigen. Das war vor 4 Monaten eine Effizienzsteigerung von 15, vielleicht 20%. Wir haben so Code Completion Plus gesehen. Das hat sich dramatisch verändert. Wir sprechen jetzt von Leuten, die sich den Code gar nicht mehr angucken, in gewissen Teilen der Software zumindest, und die komplett agentisch gebaut wird. Das ist eine Transformation auf den Jobprofilen, in den Skills, in den Themen, die wir in der Organisation vornehmen müssen. Und das hat natürlich auch einen relevanten Impact darauf, wie wir zukünftig arbeiten und dann natürlich auch, wie wir für unsere Kunden zukünftig arbeiten, weil als Dienstleistungsunternehmen ist das natürlich irgendwie immer unser Kern. Aber da sehe ich ganz massiv den Punkt, dass es dann wirklich sich verändert. Und von da würde ich sagen, jetzt zu spät dran sein, ist schon schwierig, weil man eigentlich jetzt damit anfangen muss. Also ich würde sagen, ich bin eindeutig Team lieber zu schnell als zu langsam an der Stelle. Vielleicht zahlen wir auch ein bisschen Lehrgeld, aber ich glaube, lieber ein bisschen Lehrgeld gezahlt und hinterher wissen, was man macht.
Aber weil ihr ja einfach, ihr müsst ja voranschreiten, ja, als IT-Dienstleister müsst ihr ja intern das vorleben, was ihr auch euren Kunden dann als Lösungen anbietet. Und ich rede aber ganz gerne über die doppelte Teamfähigkeit, die wir jetzt erlernen müssen. Also weiterhin natürlich teamfähig mit anderen Menschen, aber eben auch teamfähig mit Technologie und allen voran KI-Assistenz und KI-Agenten. Diese neue Teamfähigkeit, die hast du nicht im Studium gelernt, die habe ich nicht im Studium gelernt. Das heißt, wir lernen sie jetzt on the job. Ich bilde gerade die erste Generation an AI-Natives im Hörsaal aus. Die lernen das schon im Studium, aber das gilt für die allermeisten, die jetzt berufstätig sind, nicht. Wie fördert ihr diese doppelte Teamfähigkeit? Du hattest jetzt das Beispiel eurer Software-Ingenieure genannt. Also wie lernen die jetzt neu, dass die Software eben nicht nur selber schreiben und mit Kollegen schreiben, sondern im Team mit KI-Agenten? Und wo setzen sie Kontrollpunkte und sind da wieder mit ihrem menschlichen Know-how gefragt, dass das Endergebnis richtig gut ist?
Ja, ich würde sagen, das sind zwei Dinge, die wir dazu beitragen können. Das eine ist natürlich, wir haben Glück, ne? Das ist tatsächlich, wir sind ein eher junges Team bei Adesso in Summe. Und wir sind technisch orientiert. Also 90% der Leute bei uns haben ja in irgendeiner Form was mit Technologie zu tun. Von daher sind wir, glaube ich, ein bisschen offener für so ein Thema, als es so das durchschnittliche Unternehmen in Deutschland so ist. In der zweiten Ecke, da tun wir uns aber dann tatsächlich auch schwer, ist, wir sind natürlich auch durch die Rahmenbedingungen, die uns Kunden in ihren Organisationen geben, limitiert. Ne? Also wenn wir jetzt zu allen gehen und sagen, hey, wir machen jetzt nur noch agentische Softwareentwicklung und danach bauen wir für irgendeinen Kunden X, jetzt niemanden zu nennen, aber noch ganz klassisch die nächsten 12-18 Monate weiter, dann hat das natürlich auch so einen Two-Speed-Effekt. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, hilft uns aber nicht, ist unser Job, jetzt alle zu enablen, auf das nächste Level zu bringen, mit Schulung, mit Learning on the Job. Und fairerweise, ich habe selber mal als Programmierer gestartet, Programmieren lernt man nicht in der Schulung. Das heißt, ich kann die Soft Skills, die Themen, die Dinge, die kann ich jetzt gut vermitteln und der Rest geht im Projekt, im Building von der Software. Also das lerne ich nicht theoretisch.
Ich finde, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Ich kann das nur bestätigen. Ich sage immer, häufig kommt ja diese Frage, wie erlerne ich das jetzt eigentlich? Ne? Wie eigne ich mir KI-Kompetenz an oder wie erlerne ich diese doppelte Teamfähigkeit? Und wir haben ja alle Fahrradfahren gelernt, nicht indem wir uns in ein Training gesetzt haben über das Fahrradfahren, und wir haben auch kein Buch gelesen über das Fahrradfahren oder ein Webinar besucht, sondern wir haben uns vermutlich aufs Fahrrad draufgesetzt und haben so lange geübt, bis wir sicher Fahrrad fahren. Und genauso verhält es sich ja jetzt auch in unserer Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, die wir jetzt haben. Die steilste Lernkurve hast du on the job. Und zwar in dem konkreten Use Case, in dem konkreten Job, den du mit KI jetzt löst. Was sind denn die größten Benefits, die du jetzt intern bei, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel eurer Software-Ingenieure, wie profitieren die als Mensch am meisten davon, dass sie jetzt mit KI-Agenten arbeiten können?
Ja, das ist eine gute Frage. Als Mensch. Das ist ja immer die Frage, was hat jeder Mensch dann so für einen individuellen Fokus und für aus was profitiert er oder sie dann? Also auf jeden Fall Entlastung von repetitiven Tätigkeiten und das Heavy Lifting, wo man wirklich massenweise, ich sag mal, immer wieder die gleiche Arbeit zu tun hat. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Gegenfrage dahinter, ist ja, Wissensarbeit galt ja lange Zeit als kaum automatisierbar, kaum ersetzbar. Ne? Die White Collars saßen alle in den Büros und fanden das toll, die Produktionsstraßen zu optimieren. Und jetzt sind sie alle irgendwie ja auch bedroht. Wie siehst du das? Na, also die Gegenseite dazu vom Bedrohungspotenzial.
Also ich sage immer betroffen, weil betroffen, ja, kann, betroffen kann positiv oder negativ sein. Und unsere Zusammenarbeit mit KI ist ja kein Nullsummenspiel im Sinne von die KI gewinnt und der Mensch verliert, sondern wir haben ja grundsätzlich auch die Möglichkeit, so im Team zu arbeiten mit KI, dass wir in Summe einen größeren Kuchen backen, dass wir Menschen dort entlasten, wo es, wie du gesagt hast, repetitiv war, anstrengend war, ermüdend war, wo wir vielleicht auch überhaupt keinen Bock drauf hatten, das immer wieder zu machen, 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden am Tag. Und durch diese Entlastung kann ich mich um etwas kümmern, was ich sinnstiftender empfinde, worauf ich mehr Bock habe und wo ich gerade mit dem, was mich als Mensch auszeichnet, mehr gefragt bin oder in der Arbeitswelt, die wir jetzt hinter uns lassen, zu wenig Zeit dafür hatte. Und ich kenne so viele Führungskräfte, und ich denke, das kannst du auch bestätigen, die sagen, ich würde mich so gern mehr um mein Team kümmern. Ich hätte gern so gerne mehr Zeit für individuelle Gespräche. Ich hätte gerne so viel mehr Zeit, mich mal wirklich um persönliche Entwicklung von einzelnen Mitarbeitern zu kümmern. Vertrauensaufbau, da muss man Zeit investieren.
Ja, ja. Zeit für Führung sprechen wir.
Zeit für Führung. Und also gerade beim Thema Führung werden wir durch die Möglichkeiten von KI ja auch einen Shift sehen. Wir werden bestimmte Managementaufgaben stärker automatisieren können und uns hier Entlastung holen, um dann mehr Zeit wieder für Leadership zu haben. Und auch auf der Mitarbeiterebene werden wir Entlastung, wenn wir es richtig machen, hinbekommen. Und da geht es gar nicht um das, was immer so rumgeistert, ne, massenhafter Jobverlust der Menschen, weil wir jetzt KI integrieren und sehr viel automatisieren, sondern wir haben ja die Möglichkeit zu gestalten. Es ist ja nicht, dass das alles über uns hineinbricht und wir sitzen da wie ohnmächtige Co-Piloten und können die Richtung nicht mitbestimmen, sondern das ist Führungsaufgabe, sich zu überlegen, wie reallokieren wir letztendlich freigespielte Kapazitäten? Wie schneiden wir Aufgaben zwischen Mensch und Maschine neu? Und ich glaube, das muss das große Ziel sein, wie backen wir in Summe diesen größeren Kuchen? Weil wir ansonsten, und diese Quadratur des Kreises bekommt man als Arbeitgeber ganz sicher nicht hin, den Mitarbeitenden und Führungskräften zu sagen, verliebt euch in AI. Wir haben jetzt hier eine AI Awareness Week und Trainings und macht ganz viel mit AI. Und 2030 bauen wir euch dann alle ab. Das funktioniert nicht, sondern du musst eine positiv aufgeladene Vision entwickeln. Und wie gesagt, das ist kein Nullsummenspiel, wenn wir es richtig machen.
Ja, ich glaube da auch ganz fest dran, wer, ich sag mal, jetzt Angst vor einem besseren Output hat, der hat offensichtlich auch keine digitalen Ideen mehr und dann noch ein ganz anderes Problem. Ne? Weil sonst kann man da noch, glaube ich, so unendlich viel mehr machen in nahezu jeder Firma. Jetzt hast du aber auch schon die Rolle der Führungskraft ins Rennen geworfen. Ne? Wir machen jährlich so einen GenAI Impact Report, wo wir messen, wie sich Dinge verändern. 24 haben wir noch gesehen, nur jeder Sechste hat damals GenAI Mittel in irgendeiner Form täglich benutzt. Inzwischen ist es mehr als die Hälfte. Das heißt, das kommt an im Führungsalltag.
Branchenübergreifend habt ihr
Branchenübergreifend, genau. Das sind immer so um die 1000 Entscheider und Entscheiderinnen, die wir da befragen. Und das ist schon relevant. Ne? Also die Daten sind jetzt ganz aktuell von März diesen Jahres. Und wenn wir da jetzt einmal drauf gucken und sagen, was muss jetzt eine Führungskraft morgen anders besser machen als noch vor 24 Monaten?
Ja, Führung bekommt eine neue Dimension. Also das muss uns allen einfach bewusst sein. Wir führen nicht nur Mitarbeitende menschlicher Natur, sondern wir führen eben hybride Teams, die aus einer humanen Belegschaft und eben einer digitalen Belegschaft besteht. Und auch das ist wieder eine Führungskompetenz, die haben wir nicht an der Uni trainiert. Die lernen wir jetzt on the job, aber das ist auch gut erlernbar. Wir müssen ein gutes Gespür dafür entwickeln, deswegen sind wir vorhin ja auch so eingestiegen, ne? Wo macht es einen Unterschied, ob es der Mensch macht und wir uns selber drum kümmern und was kann ich automatisieren. Wir müssen ein neues Gefühl dafür entwickeln, wie verteilen wir Aufgaben im Team zwischen Mensch und Maschine neu. Was bleibt in der Verantwortung der Menschen? Wo müssen wir Menschen, ich sage immer, veredeln durch das, was wir mit reingeben. Und du hast gesagt, du hast selber mit Programmieren angefangen. Ja. Ich bin sehr, sehr sicher, dass du, wenn du Code siehst, der agentisch entwickelt worden ist, immer noch sehr genau weißt von der Qualität, wo muss ich hinfassen. Ja, also was kann ich jetzt nicht hier einfach so akzeptieren, ungesehen, also unüberprüft, sondern ja. Es gibt einfach diese Kontrollpunkte, wo wir als Menschen weiter hingucken können. Und dann würde ich gerne auch dazu überleiten, was wir beide in München gelernt haben, als wir beide Satya Nadella getroffen haben vor 3 Wochen als CEO von Microsoft, der gesagt hat, ich bin jetzt ein AI-augmented CEO und auch sehr schöne Beispiele dafür genannt hat. Und bis 2030 werden Spitzenkräfte, ob es Ärzte sind, ob das Menschen wie wir in Wirtschaft oder auch in Bildung sind, werden AI-augmented Professionals sein. Das heißt, sie werden ganz selbstverständlich im Team mit KI arbeiten, um ihre Aufgaben besser zu erledigen als alleine. Und Führungskräfte, die zur Spitzengruppe zählen im Jahr 2030, werden AI-augmented Leaders sein. Wie integrierst du denn eigentlich AI in deinen Führungsalltag? Also wo unterstützt dich KI bei deinen Führungsaufgaben als Vorstand? Dann machen wir es doch mal ganz plastisch.
Ja, also ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht mehr, wie das noch ohne gehen soll. Ich bin da, dadurch, dass man sich damit natürlich auch auf der Kundenseite immer beschäftigt, eat your own dog food, habe ich selber ausprobiert, ganz Early Adopter von ChatGPT und so weiter. Inzwischen muss ich sagen, ist es Claude, den ich am liebsten bei mir habe. Da bin ich echt extrem begeistert von. Auf der Zugfahrt hierher habe ich mir nochmal unsere Kundenprojekte angeschaut und dann hat man all die Daten, für die ich früher stundenlang in Power BI Dashboards gescrollt habe, hat man im Prinzip reingeben können, sich anschauen können, wo habe ich welche Themen, wo muss ich nacharbeiten, welche Projektleiter muss ich anrufen, weil bei uns, wir sprechen von der Earn-Value-Analyse, weil die EFAs runtergegangen sind und ähnliches. Also das unterstützt mich täglich. Ausschreibungsdokumente, größere Dokumente, die wir von Kunden bekommen. Das ist früher ein x-facher Aufwand gewesen, die überhaupt zu sichten. Gerade heute Morgen habe ich eine Ausschreibung angeguckt, 180 Seiten. Das hätte ich ja niemals eine Chance gehabt, in irgendeiner Form zu lesen. Mit so einer Plattform bin ich einfach in der Lage, in 20 Minuten einen relevanten Überblick zu haben. Was brauche ich, welche Themen habe ich, wie ist das Angebot zu sizen und kann viel dedizierter auch direkt in der Organisation die richtigen Leute für die Ausschreibung dann mobilisieren. Legale Beratung, unsere Legal-Abteilung arbeitet leider nicht 24/7, von daher braucht es da dann eben auch mal eine schnelle Einschätzung auf dem Dokument oder auch mal da die ganze Kette in der Strecke. Tägliche Arbeit, wirklich. Also und es macht so einen Riesenunterschied in der Qualität auch, muss ich sagen, weil man ja doch gerade in so einer Vorstandsrolle ist man sehr general unterwegs und in vielen Dingen ist man dann doch nur Laie und kennt zwar seine Strukturen ganz gut und hat die Support-Einheiten dafür, aber damit kommt man, finde ich persönlich, 1-2 Level weiter, wenn man das kombinieren kann. Und da bin ich extrem happy. Wichtig ist aber immer, ich sag mal, die Struktur zu behalten, das noch beurteilen zu können.
Absolut. Satya Nadella, den wir beide ja vor 3 Wochen getroffen hat, hat ja gesagt, dass seine neue Inbox letztendlich seine KI-Agenten-Plattform ist und morgens macht er sie auf und schaut, woran seine KI-Agenten gearbeitet haben. Ich finde, es verschiebt sich, wie wir unsere Führungsrolle wirklich wahrnehmen. Wir bekommen jetzt Informationen deutlich schneller. Wir bekommen sie spezifisch für unsere Rolle aufbereitet. Wir müssen nicht mehr lange nach Informationen suchen. Wir können uns sehr, sehr schnell auf Termine mit ganz aktuellen Informationen vorbereiten. Auf Knopfdruck stehen sie uns zur Verfügung. Das ist schon eine riesige Entlastung. Und es ist ja jetzt dann nicht so, dass wir alle dann arbeitslos sind und dann ab 12 Uhr mittags nicht mehr wissen, was wir zu tun haben, sondern fällt uns ja sehr, sehr viel ein, wie man genau diese Zeit sinnvoll reallokiert. Wie reallokierst du deine Zeit, die du gewonnen hast?
Ich würde sagen, die füllt sich einfach auf, fairerweise. Also der Teil, dass es wirklich, dass der Modus kommt, dass die Karriereagenten die ganze Arbeit machen und man danach nichts mehr zu tun hat, der ist bei mir noch sehr weit weg, muss ich fairerweise sagen. Sondern im Moment kämpfe ich eher damit gegen die Gesamt-To-Do-Liste, dass es irgendwie noch zwischen Schlaf, Familie und Arbeit dann zu balancieren ist. Ne? Aber ja, ich bin da ganz guter Dinge. Jetzt so mit dem Blick auf die Uhr müssen wir langsam bald schon auch zum Ende kommen. Vielleicht so eine letzte Frage, ich glaube, die brennt den allermeisten auch unter den Nägeln, so mit dem Blick nach vorne. Wenn man jetzt sagt, die agentische Transformation steht vor der Tür, wir werden hybride Teams bekommen. Ich glaube, du hast vieles Gutes gesagt, auch die Menschlichkeit bleibt, nicht alle Dinge werden gehen, wir werden auch nicht alle arbeitslos, da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Aber was ist so das, wo du sagen würdest, die zwei Dinge oder drei Dinge vielleicht, die sollte man sich als Führungskraft morgen auf den Zettel schreiben, mit beschäftigen, damit man da besser adaptiert?
Also Führungskräfte, jede Führungskraft ist Change Manager, ob das jetzt auf deinem Aufgabenprofil drin steht oder nicht. Aber woher soll denn die Lust auf Veränderung und auch dieser Sense of Urgency kommen, wenn die eigenen Führungskräfte das nicht vorleben? Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade weil wir jetzt so viel Veränderung gleichzeitig erleben und zusätzlich auch noch Polykrise, spielt die Rolle von Vertrauen auch eine Riesenrolle. Also Führungskräfte, also das Bedürfnis nach Vertrauen ist in Zeiten wie diesen enorm groß. Das heißt, Führungskräfte sollten sich überlegen, was kann ich denn selber tun, welche Stellhebel habe ich, dass meine Mannschaft in mich Vertrauen haben kann. Und Vertrauen setzt sich aus Kompetenz, Authentizität und Integrität zusammen. Und Kompetenz ohne technologische Kompetenz geht einfach nicht mehr. Also wenn ich das Gefühl habe, meine Führungskraft hat von A bis Z keine Ahnung von KI, tue ich mir persönlich schwer, da also Vertrauen zu haben, dass das hier jetzt in die richtige Richtung geht. Und das Dritte wirklich, wir müssen auch gerade als Führungskräfte Vorbilder sein, was das Thema Lernen und Anpassungsfähigkeit betrifft. Sowohl was die eigene Führungsrolle, die Art und Weise, wie ich führe und wie ich selber auch bereit bin, wieder blutiger Anfänger zu sein. Wir alle werden blutige Anfänger sein müssen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt diese Weiterentwicklung mitgehen können.
Ja.
Und dieses Gefühl, ich verliere nicht an Autorität, wenn ich mich als blutiger Anfänger also nicht nur öffne, sondern auch zeige, das ist wirklich hier ein Kulturwandel, den wir vorantreiben müssen.
Stimme ich voll zu. Fehlertoleranz ist da auch wirklich eines, das man lernen muss, weil einfach die Systeme Fehlertoleranz benötigen, ne? Sonst funktionieren sie gar nicht. Und die Frage nach, wie hast du das denn mit deinem Cloud-Skill oder mit deinem Copilot-Skill gemacht, sind natürlich genau die Dinge, die dann auch wieder, ich sag mal, die Menschlichkeit im Prozess fördern, wenn man da nach vorne kommt. Ja. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Das war ein toller Podcast, wie ich finde. Und witzigerweise, wenn man jetzt mal so einmal Revue passiert, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie Agenten denn in der Arbeit ankommen, und über ganz viel Menschlichkeit gesprochen. Eigentlich eine wunderbare, runde Geschichte. Von daher nochmal vielen Dank, dass du hier bei uns heute in München warst. Und wie immer gibt's noch ein paar Details in den Shownotes unter www.adesso.de/genai. Thank you.